Apostelgeschichte 16, Vers 11. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir dann vor der Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie dann mit allen, die in ihrem Haus lebte, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagergeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Diese Frau lief Paulus und uns, die anderen, hinterher und schrie in einem Fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie zu den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist im Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in dieser Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leibe reißen und ordneten an, sie mit Ruten zu schlagen.
Was macht ein katholischer Priester, wenn er an den Ambo oder an der Kanzel hintritt? Was macht er? Er bekreuzigt sich. Was macht ein Baptistenpastor? Der nimmt die Armbanduhr ab. Ist ja heute wichtig, nicht? So hat jeder seinen Ritus. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Psalm 98, Vers 1. Und der Name des heutigen Sonntags heißt Kantate und leitet sich von diesem Psalm ab. Wer das Herrenhuter Losungsbüchlein hat und heute Morgen schon gelesen hat, der weiß Bescheid. Kantate, so habe ich nachgelesen in einem Lexikon, ist ein kleines Gesangstück für Solostimmen, Chor und kleinem Orchester. Der Imperativ singet, leitet diesen Psalm ein. Seid ihr schon mal mit diesem Imperativ hier aufgefordert worden zu singen? Ich kenne das noch aus der Bundeswehrzeit. Wenn wir da nach mühseligem Marsch in die Kaserne kamen, dann hieß es auf einmal: Rührt euch ein Lied! Und uns war gar nicht zum Singen zumute. Und da sitzen wir jetzt im Dilemma heute Morgen. Gottes Wort befiehlt, singet, und die Staatsregierung in sehr reduzierter Form, möglichst leise und dann noch hinter Masken. Also üben wir uns jetzt in diesen Wochen im Gesangsfasten und steigern die Vorfreude auf die Zeit, wenn Singen wieder ohne Maske erlaubt ist. Liebe Geschwister, ich gestehe, Sündenbekenntnis. Zu Hause singe ich kaum noch selber. Wenn, dann lasse ich singen. CD und was es da alles gibt. Aber am Sonntagmorgen singe ich, und zwar im Gottesdienst. Mal in Dur, mal im Moll. Dort, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Ist das nicht schön? Keine bösen Menschen im Gottesdienst heute. Alles tolle Menschen und gute Menschen. Und wir freuen uns aneinander. Und unser himmlischer Vater freut sich auch, dass wir hier sind. Und im normalen Gottesdienst lässt sich fröhlich und gut singen. Und morgen, am Montag, wie sieht's da aus? Ich erzähle eine kleine Geschichte. Auf der Bibelschule Brake kam mal ein Lehrer für Musik vom Wort des Lebens am Starnberger See. Ist das irgendwie bekannt, das Werk? Die machen sehr viel Musik. Und morgens um 5.40 Uhr hört er auf einmal singen. Da singen Menschen und er sagt, wo bin ich? Höre ich da vielleicht Engel singen? Bin ich schon im Himmel? Das Lied war kaum verklungen, schrie gellend die alles beherrschende Klingel, aufstehen! Der Tag wurde eingeteilt mit schrillen Klingeltönen. Und das erste Klingelton kam dann am Morgen. Und dann dachte er, nee, ich bin nicht im Himmel, ich bin auf der Bibelschule Brake. Das erzählte er dann nachher in der Pause. Aber wie steht's morgen aus, wenn der Wecker dich mit Lärm überschüttet? Was kommt als erstes über deine Lippen? Lobe den Herrn? Oder Mist, ist die Nacht schon wieder vorbei? Für Kantate ist ein seltsamer Text vorgeschlagen. Und ich lese diesen Text, mache Fortsetzung in dem Kapitel, wo Stefan vorhin schon angefangen hat. Vers 23, Apostelgeschichte 16. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie hinaus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden ist. Ein ungewöhnlicher Gottesdienst. Und der erste Punkt, das ist so eine seltsame Sing- und Betstunde, wie es hier in diesem Text gesagt wird. Mitternacht. Als Kind war das für mich die Geisterstunde, gewürzt mit vielen Geschichten, die ich gelesen und gehört habe. Mitternacht, Geisterstunde. Da wird's einem grausig, da stehen die Haare zu Berge, wenn man noch welche hat. Mitternachtsgottesdienste kennen wir so zu Ostern und Heiligabend, zu Weihnachten. Die kleine Julia darf das erste Mal zur Feier der Osternacht mitkommen. Und nach dem Gottesdienst fragen die Eltern, na Julia, was hat dir am besten gefallen? Und darauf Julia, wie alle gesungen haben, Hallo Julia. So verstehen Kinder. die Lieder. So etwas Ähnliches habe ich auch erlebt. Mein kleiner Cousin kam mit der Oma zu uns zu Besuch und es war auch gerade Ostern. Wir hatten keinen Nachtgottesdienst, aber der Prediger dort, das war der Bruder Feldkirch, predigte einen österlichen Text und hat immer wieder Magdalena gesagt. Und dann fragt der kleine Cousin seine Oma, was ja auch meine Oma war, kennt der meine Tante Magdalena? Haben gut zugehört, nicht? Julia und auch der Sven. Es gab Sonntage, da saß ich morgens um 9.30 Uhr im Gottesdienst. Gefühlt war mir 0 Uhr zumute. Mal ehrlich, ist jemand, der sich auch so fühlt heute Morgen, 0 Uhr? Ein Pastor meinte, oh, er hat da immer wieder Zustimmung zu seiner Predigt, bis er dann entdeckte, dass das mehr so ein Einschlafnicken war. Für Paulus und Silas war Mitternacht keine ungewöhnliche Zeit, Gott zu loben, ihn anzubeten oder anzufliehen. Die Mitte der Nacht war damals Gebetszeit. Ich empfehle heute Nachmittag mal per Computer, Bibelserver oder mit einer Konkordanz, wo man noch die Buchstaben sehen kann, lesen kann, mal nachzuschauen, was alles so in der Nacht passiert. Die Psalmen sind voll davon und auch andere biblische Texte. Das war jetzt nicht nur die Zeit des Schlafens. Paulus und Silas halten sich an dieser jahrhundertalten Ordnung, die vorgegeben war. In den Klöstern werden diese Gebetszeiten ebenfalls noch eingehalten. Macht mal Exerzitien, erholt euch mal vom Stress und geht in ein Kloster. Ihr werdet lernen, um Mitternacht zu beten. Feste Gebetszeiten haben es in sich. Die erste Gemeinde betete dreimal. Ich erinnere nur an Apostelgeschichte 3, wo Apostel Petrus und Johannes in den Tempel gingen. Dreimal. Und dann kommen noch zwei dazu, wo sie das Glaubensbekenntnis überbeteten. Also das machen nicht nur die Menschen aus dem Islam, fünfmal am Tag beten, das machen die Juden. Und das über Jahrhunderte, bis heute geht das so. Bete ich nur, und das kommt wieder jetzt so ein Bekenntnis, wenn mir danach ist, bete ich wenig bis gar nicht, wenn ich nur auf meine Gefühle achte. Paulus und Silas bestätigen, dass es gut ist, sich an Ordnungen zu halten. Was war denn damals geschehen? Die Missionsarbeit in Europa wird mit einem Schlag beendet. Und dabei hat alles so gut angefangen. Der Lydia schließt der Herr das Herz auf für das Evangelium. Gilt auch zu beachten. Das waren nicht die überredenden Worte von Paulus, sondern der Herr schloss das Herz der Lydia auf. Sie und ihr Haus glauben an Jesus Christus. Geschieht ja heute noch kaum noch, weil wir das Haus, die Familie gar nicht mehr im Blick haben. Wir haben immer den Einzelnen. Das Individuum haben wir im Blick. Und Hauptsache der Einzelne springt dem Teufel von der Schippe. Nein, damals war das gut durchgängig. Cornelius, das ganze Haus. Lydia, das ganze Haus. Ich denke, wir müssen auch ein bisschen umdenken, dass wir nicht nur eine Person aus einer Familie im Blick haben, mit dem Evangelium zu konfrontieren, sondern das ganze Haus. Dann gibt es noch diese wahrsagende Sklavin, die wird von Dämonen befreit. Die Folge, wirtschaftliche Verluste für ihre Besitzer. Boah, Rezession. Und deshalb reißt der Pöbel den beiden Missionaren die Kleider vom Leib und verabreichen ihnen schmerzhafte Schläge. Und dann folgt ein dunkles, stinkendes Loch. In die hinterste Kammer, so heißt es hier im Text, wurden sie hineingeführt. Würde ich, wie Paulus und Silas, dem Herrn in dieser Situation Hymnen singen? Einen Herrn, der mich in dieser Zeit, in dieser Minute nicht bewahrt hat, vor dieser wütenden Meute und vor dem Gefängnis? Paulus und Silas hören nicht auf ihre Herzen, nicht auf das, was sie jetzt fühlen. Und das Herz ist voller Fragen, davon bin ich überzeugt. Sie schauen auf die Uhr, stoßen sich gegenseitig an und sagen, hey Paulus, sagte Silas, Mitternacht, Gebetszeit. Und dann beten sie. Und was beten sie? Eigene Worte? Mitnichten, nein, niemals. Sie singen geschriebene Gebete, Psalmgebete, Hymnen auf den König aller Könige. Sie beten, weil sie wissen, unser Gott hört. Deshalb beten sie. Keine Mauer ist so dick, dass Gottes Herz deine Gebete nicht hört. Und keine Zeit ist so unmöglich, dass Gott deine Gebete nicht vernimmt. Ich war mit meiner Oma, meiner Schwester, ich war damals so 8 Jahre alt, meine Schwester 5 und noch ein Mädchen aus dem Haus, gleichaltrig wie ich, mit meiner Oma im Wiehengebirge. Das letzte Mittelgebirge in Deutschland ist so ein bisschen geducktes Ding da, aber wir nannten es Wiehengebirge. Und damals gab es noch Sammelscheine für Holz und auch für Blaubeeren, sagten wir dort oben, oder Heidelbeeren hier unten, für Preiselbeeren, für Pilze. Und sie ist mit uns dreien dort hingewandert. Und wir haben gesucht und gesammelt. Ab und zu bekam ich mal einen Rüffel von meiner Oma, nun sammel doch mal Blaubeeren und iss sie selber. Nicht? So fleißig war ich, aber ich war gern mit ihr unterwegs. Und auf einmal merkte ich, jetzt müssen wir nach Hause gehen. Und die Oma wird ein bisschen nervös. Sie konnte sich nicht mehr orientieren. Sie wusste den Weg nicht mehr raus aus dem Wald. Und dann habe ich etwas erlebt. Sie fing an, Choräle zu singen. Ich hätte geschimpft, wie verrückt. Und meine Oma fängt an, Choräle zu singen. Das ist noch tief in meinem Herzen. Ich habe viel gelernt von meiner Großmutter. Und das auch. Wahnsinn. Bis wir dann wieder Licht sahen. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Ist das nicht schön? So ähnlich wie Paulus und Silas, nur kein stinkendes Loch. Aber du weißt nicht mehr weiter, hast die Orientierung verloren und fängst an zu singen. Obwohl ich das erlebt habe, vergesse ich es manchmal, dieses Prinzip. Unser Herr hat sich und dich nicht an vorgeschriebene Sprechzeiten gebunden. Er hat immer für dich ein offenes Ohr. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Psalm 121, Vers 4. In der Nacht liegt er nicht mit Oropax auf seiner Couch oder auf seinem Daunenbett. Nein, er hat immer ein geöffnetes Ohr. Ein ungewöhnlicher Nachtgottesdienst und ein seltsames Gotteshaus. Kathedralen, Dome, Kirchen und Kapellen, wunderbare Prachtbauten. Also in Passau haben wir einen wunderschönen Dom. Und sie bezeugen die Opferbereitschaft der Menschen. Doch unser Gott ist nicht auf ein Haus angewiesen. Das wird deutlich in 2. Samuel 7, 1 bis 7, wo David auf einmal unruhig wird. Ich wohne hier in einer Villa und Gott liegt immer noch unter den Teppichen da. So sagt er es. Und er bespricht sich mit seinem geistlichen Ratgeber, mit Nathan, und sagt hier, ich habe vor, dem Herrn ein Zedernhaus zu bauen. Oh, sagt er, ist gut, gute Idee, und geht los. Nathan kriegt einen Schlag unterwegs und sagt, hey, geh mal wieder zurück, und sagt dem David, dass er das nicht soll. Er darf keinen Tempel bauen. Und dann argumentiert er Gott folgendermaßen. Habe ich jemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? Er war mit der Stiftshütte zufrieden, unter den Teppichen dort. Und Jesus wird ja aufmerksam gemacht von seinen Jüngern, schau dir mal den Tempel an, die schöne Fassade. Aber Jesus lässt sich auch von dieser schönen Fassade nicht beeindrucken. Zurück nach Philippi, das Gefängnis verwandelt sich durch Paulus und Silas in ein Bethaus. Und der auferstandene Jesus scheut sich nicht, in das stinkende Gefängnis hineinzuschauen und hineinzuhören. Ein ungewöhnlicher Gottesdienst und drittens die seltsamen Gottesdienstgestalter. Paulus bleibt seiner Berufung treu, Jesus als den Messias auch in Europa zu bezeugen. Und der Gefängnisaufenthalt lässt ihn an seinem Auftrag nicht irre werden. Er weiß, hinter dieser Gefangenschaft steht der Herr. Ich habe einen führenden Christen aus Nepal, die mussten damals vor 40 Jahren noch im Geheimen leben. Aber das war ein Mann, der viele andere Gemeinden ermutigt hat, die Ältesten geschult hat und immer wieder ermutigt wurde. Und dann wurde er ertappt und er kam ins Gefängnis und erzählte mir dann, er konnte Gott nicht verstehen, weshalb er ins Gefängnis muss. Bis er eines Tages merkte, ich bin hier, um meinen Mitgefangenen das Evangelium zu verkündigen. Hinter der Gefangenschaft steht der Herr. Und darum stimmen Paulus und Silas auch unter körperlichen Qualen Loblieder auf ihren Gott an. Sie können nicht herumspringen, sie können nicht tanzen, auch nicht auf den Knien beten, wie das ja manche machen. An eine gewohnte Gebetshaltung war überhaupt nicht zu denken. Jede Bewegung bereitet Schmerzen. Alles, was sie bewegen können, sind ihre Lippen. Und die bewegen sie. Und zu diesen merkwürdigen Lobpreissängern kommt viertens die seltsame Gemeinde von Gefangenen. Im Gefängnis herrscht alles andere als feierliche Stimmung. Heilige Stille, Kettenrassel, Blechnapfklopfen, feierliche Choräle, schlimme Flüche, stöhnende, halbirre Menschen. Mir hat einer gesagt, der saß in Herford im Knast, ist auch interessant. Der Knast ist in Herford an der Straße die Freiheit. Ist das wunderbar, ne? Gibt's heute nicht mehr, ist umgesiedelt worden. Aber damals hieß die Straße die Freiheit. Und da war ein Insasse, damals kam man wegen Trunkenheit im Auto, wurde Führerschein weggenommen, aber man kam gleich 14 Tage im Knast. Und der erzählte mir dann, so ein Knacki, da war doch einer und hat das Fenster laut geschrien, wenn ich draußen bin, küsse ich den Staatsanwalt mit dem Stuhlbein. Das ist ein anderes Lied, nicht? Ein ganz anderes Lied. Stimulierender Weihrauch? Fürchterlicher Gestank hat sich ausgebreitet. Kann in so einer Umgebung das Verlangen aufkommen, Gott zu loben? Bei solchen, die mit Gott und ihrem Schicksal hadern? Nein. Aber für die Gefangenen in Philippi wurde diese Nacht zu einer Glücksnacht. Denn Paulus und Silas setzten das fort, was ihr Herr begann. Den Gefangenen Befreiung verkündigen. Eine Befreiung, die im Herzen anfängt, aber nicht dort aufhört. Gott bewegt die Erde. Gewaltig, nicht? Haben wir ja schon mal ein Kapitel vorher, als die Gemeinde betet. Da bewegte sich auch die Erde. Und hier sind nur zwei, die singen. Und die Erde bewegt sich. Und die Zellentüren springen auf. Und dann geschieht etwas, was im Gefängnis niemals geschehen würde. Keiner der Gefangenen nutzt die Gelegenheit zur Flucht. 2 Jahre war ich Gefängnisseelsorger und mein Vorgänger, ein lutherischer Kollege, gab mir dann den Rat, beim Weihnachtsgottesdienst solle ich nicht das Lied »Macht hoch die Tür« anstimmen lassen. Kommen falsche Gedanken auf. Paulus und der Schließer erleben, alle bleiben in ihren Zellen. So radikal kann Gott einen Menschen in einem Augenblick verändern. Da waren keine langen Jüngerschaftsprogramme oder Bekehrungserzählungen. Sie hörten nur das Lied. Die Erde bewegt sich und die Gefangenen wissen nicht mehr ein und aus. Bisher waren diese Leute im Gefängnis immer auf ihren eigenen Vorteil aus, hatten sie im Blick. Und dabei achteten sie niemals auf das Wohl der Menschen. Nun aber bleiben sie in ihren Zellen und keiner rennt weg. Ich weiß nicht, ob die Knackis alles verstanden haben, was Paulus und Silas in ihren frommen Liedern von Gott berichteten. Ich glaube aber, dass sie spüren, das sind besondere Menschen, die beiden, die ihren Gott noch in dieser Lage loben und preisen. Das ist ein anderer Gott als die Götter, die wir kennen. Denn er reagiert auf Lobgesang und Gebete. Und das bleibt für die Beteiligten nicht ohne Folgen. Der Kerkermeister will sich aus Pflichtgefühl das Leben nehmen. Und das hat er auch wirklich getan. Er hat sich das Leben genommen. Er hat Jesus angenommen, der von sich sagt, ich bin das Leben. Ist das nicht schön? Bertha Isselmann war mit der Straßenbahn in Siegen oder irgendwo unterwegs. Und eine blinde Frau und ein Mann gesellte sich da zu ihr und sagt, ich nehme mir das Leben. Ja, sagt sie, besser kann es nicht gehen. Hä? Ja, ich will mir das Leben nehmen, sagt er. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja, was Besseres kann Ihnen nicht passieren. Und dann sagt sie, nehmen Sie Jesus an, dann haben Sie das Leben. Ist doch schön, nicht? Auf diese Art und Weise das Leben nehmen. Und mit ihm, mit dem Kerkermeister und alle, die in seinem Haus leben und arbeiten. Vorhin habe ich behauptet, hinter dieser Gefangenschaft steht der Herr. Und das will ich auch begründen. In Apostelgeschichte 16,14 wird Lydia eine wohlhabende Frau. Sie gehört zur Oberschicht. Die hat sehr viel Kleider umgesetzt, Purpurhändlerin. Ich weiß nicht, wie viele Schnecken da getötet werden mussten, um irgendwie ein Kleid mit Purpur zu versehen, blauer oder roter. Und dann die Magd, Sklavin, das ist die Unterschicht. Und der Kerkermeister gehört so zum Mittelstand. Dieser merkwürdige Gottesdienst war nötig, um die Mittelschicht, den Mittelstand, das Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Und somit sind alle Vertreter der Gesellschaft mit dem Evangelium konfrontiert worden. Und dieser Dreierrhythmus wird in Apostelgeschichte 1, Vers 8 vorgegeben. Ihr werdet meine Zeugen sein in Juda, Samarien bis ans Ende der Welt. Und das wiederholt sich immer wieder. Das ist die Überschrift der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Juda, Samaria und dann in Kapitel 2, Kapitel 8, Samarien über Philippus und Kapitel 10, Cornelius, der Heide. Also dieser Dreierrhythmus wiederholt sich immer wieder. Beachtet das mal, wenn ihr die Apostelgeschichte lest. Ich fasse zusammen, dieser Nachtgottesdienst begann merkwürdig. Und er verläuft merkwürdig. Und er endet wunderbar merkwürdig, weil Gott hinter allem steht. Befindest du dich irgendwann in einer Kerkeratmosphäre, jetzt im Bild gesprochen? Ich wünsche dir nicht, dass du nach Stadelheim musst oder so. Aber manchmal fühlt man sich ja im eigenen Gefängnis gefangen. Man kommt gar nicht raus. Man ist irgendwie gebunden. Stimme ein Loblied zur Ehre Gottes an. Oder aktuell, singe mein Song, sagt Jesus. Singe mein Song an den Hecken und Zäunen, so wie Papa Lou das macht in der Woche. Ich wünsche dir, dass dein Lied andere ermutigt. Und dann wünsche ich dir, dass der Himmel sich öffnet und Amen dazu sagt. Amen.